scheiß drauf, Digga!
Scheiß drauf, Digga!
Fangen wir an mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Ayman Arabica, dem besten Podcast 2021. Dem Podcast, wo ihr alles bekommt. Politik, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, alles. Von Gesellschaftskritik bis hin zu Influencer-Zerstörung.
Stopp. Ich muss kurz. Karl, ich hab dir noch was nicht verraten.
Ich habe gewusst, dass du schwanger bist, aber ich wollte dich eigentlich nicht drauf ansprechen.
Ja, es wird ein Rastserver. Nee, das ist gar nicht das, was ich sagen wollte. Karl, ich hatte die Information vielleicht noch nicht erreicht, aber wir können Instagram nicht mehr abarbeiten. Ich bin auf Instagram gebannt.
Ich habe das mitbekommen und ich habe auch schon direkt eben gerade eine Nachricht gekriegt von Feiergoden. Kennst du Feiergoden?
Feiergoden, warte mal, das ist doch der mit den Ohren.
Feiergoden ist der mit dem erfolgreich denken Kanal, Meinungsblogger, der mittlerweile, glaube ich, eher so semi-aktiv ist. Ich weiß es nicht, ich glaube, der hat den Sprung ins reale Leben geschafft. Gott sei mit ihm und Gott küsst seine Augen dafür. Und er hat mir Folgendes geschrieben: Hey Karl, hab gesehen, dass Day of Insta gesperrt wurde und kann da helfen. Und ich finde es gut, dass das mir geschrieben wird, weil ich bin, und das muss ich sagen, deine Sekretärin. Viele haben es nicht gewusst, aber jetzt können wir es ja öffentlich machen. Wenn ihr Geschäftsanfragen habt oder etwaiges und das postalisch abgearbeitet werden soll, einfach immer zu mir den ganzen Bums und dann wird das abgearbeitet. Problem an sich ist ganz einfach. Du glaubst übrigens nicht, dass ich meinen Kaffee habe in der Küche stehen lassen. Das heißt also, ich muss gleich nochmal weg. Aber ist auch egal. Die Sperrung ist ungerechtfertigt. Aber es gibt Kids mit 2012er Accounts. Heißt, die haben eine krasse Account Authority und melden massenhaft Leute mit dem Grund Suizidgefahr. Instagram handelt da direkt und sperrt die gemeldeten Accounts ohne Prüfung. Habe ich in den letzten 2 Monaten bestimmt 5 bis 10 Mal geregelt. Das Vorgehen der Plattform ist in dem Punkt Dulli. Wenn du die Mail von Stay, auf die sein Insta-Account läuft, geben könntest, wäre das top. Schreibe dann kurz eine WhatsApp und er sollte spätestens einen Tag später wieder da sein.
Krass, also ich vielen Dank. Also ich finde es gut, dass dieses Sekretär-Ding so gut funktioniert. Wir machen das ja normalerweise außerhalb des Podcasts. Das ist jetzt so eine mehr oder weniger so eine spontane Situation. Wir machen das ja normalerweise außerhalb des Podcasts. Aber Karl gibt halt dann immer so ein bisschen, hat so einen Notizblock und er hat so einen eigenen Schreibtisch von meinem Büro. Und ich muss ihm aber auch immer sagen, dass er Dekolleté zeigen muss. Also es ist schon wichtig.
Ja, das ist schon richtig wichtig, aber ich sag mal so, weil du das fragst, ist doch, also jetzt mal, ich sage immer 140 Euro sind 140 Euro und da würde ich nicht drauf verzichten. Also die Arbeitsstunden nehme ich dann auch gerne mit. Ja, du bist auf Instagram gesperrt. Erzähl doch mal die Geschichte, warum du auf Instagram gesperrt bist.
Genau, und jetzt, und du hol dir mal einen Kaffee. Also, Leute.
Ich will dir ja die Geschichte selber, das ist jetzt aber eine Misere, ist eine Brisanze, weil ich weiß es ja selber noch nicht. Ich renne ganz kurz.
Mach doch einfach den Montana Blackbeat an.
Ja, mach ich jetzt einfach.
Wir genießen das ganz kurz. Ja. Ist einfach ein Klassiker, ist einfach.
Wenn dicke Kinder mit vollen Tassen Kaffee durchs Haus marschieren, dann macht das die Isa sehr glücklich, weil ich in der Kurve auch leicht geschwappt habe. Wie so eine A-Klasse.
Wie so beim Elchtest.
Wie so eine 1997er A-Klasse bin ich um die Kurve.
Beim Elchtest. Schön beim Elchtest überschlagen.
Ja, bisschen außer
alles Atem gut. Jetzt. Wir sind ja auch 50 Meter gewesen, bestimmt insgesamt.
Das waren locker 27 25. Meter. Jetzt erstmal eine Zigarette rauchen und dann wird das schon wieder mit der Lunge.
Ja. Kurze Geschichte. Mein Instagram-Account ist gebannt und ich erzähle die hochdramatische Geschichte dazu. Ich habe gestern gestreamt und der Stream lief so wie üblich, also sehr, sehr gut. Und dann habe ich aufgehört damit und dann musste ich leider folgendes Szenario musste eingeleitet werden. Immer wenn ich nach meinem Stream fertig bin, gehe ich ganz kurz auf Toilette und gucke gerade, was so an Nachrichten reingekommen ist. Und dann war ich auf Instagram und normalerweise gucke ich dann auf Instagram so, was so los ist. Aber ich konnte nicht, denn da hat mich die Information schon ereilt. Der Account wurde gesperrt. 30 Tage. Innerhalb der 30 Tage kann ich den entsperren lassen und mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Und das ist jetzt der letzte Stand, den ich habe.
Aber warte mal, ist das jetzt wirklich?
Ja.
Mehr hast du nicht. Dann schick mir doch mal die Adresse, dann schicke ich die mal an Firegoden, der hat da WhatsApp-Kontakte.
Ja, ich mach das doch gleich. Warte, ich schick dir. Ich muss jetzt kurz herausfinden, auf welche Adresse das geht. Ich glaube, es geht
auf SugarDaddy88 oder nicht?
SugarDaddy88@yahoo.de. ich schick dir das. Warte, du schickst ihm das gleich weiter. Ich glaube, die Adresse ist die. Ja, wir müssen das jetzt hier auch. So, das ist die WhatsApp-E-Mail. Das ist die WhatsApp-Instagram-E-Mail. Schickt dem Feiergoden das doch mal, gucken, ob er das lösen kann.
Ich arbeite das jetzt hier live ab. Ich bin eine gute Sekretärin.
Ja.
Hey Max, vielen Dank für deine Anfrage, die zum Instagram gehörende E-Mail-Adresse von Herrn Stay ist.
Galigrü. Einfach, ja, wundervoll. Schön, dass wir das so klären konnten. Und schön, dass man auch mal sieht, wie hier die
im Backend gearbeitet wird.
Wie im Backend, auch im Hintergrund, die Fäden gezogen werden in diesem Konglomerat, in diesem industriellen Großbetrieb. Stay und Karl.
Fantastisch. Stay und Karl, von der Tipse zum YouTuber.
Neues Buch kommt raus. Ich habe letztens auch überlegt, ob wir unsere Kennenlerngeschichte, die ist ja auch so dramatisch, ob wir die verfilmen oder ob wir da ein Buch drüber schreiben lassen sollen von Dennis.
Im öffentlichen Leben kennengelernt haben wir uns durch Juri. Kennst du den noch?
Juri?
Ja, Juri. Nee. Juri und Wutzelot war der Grund, weshalb wir uns kennengelernt haben.
Sag mir beides tatsächlich nichts.
Juri war der war so ein Russe, der mit 130 Kilo Trockenmasse durchs Internet gewandert ist und den Leuten gesagt hat, dass er ihnen Schellen gibt. Die hatten so eine Gamescom-Liste. Die waren schon Manuelsen, bevor Manuelsen cool war.
Mhm.
Die haben kein Nordrhein-Westfalen-Verbot ausgesprochen, sondern Gamescom-Verbot. Mhm. Das war 2000, wann war das? 2015 oder so? War ich bei Summoners Inn und da habe ich davon mitbekommen, weil auch viele Leute von Summoners Inn auf dieser Gamescom-Liste gelandet sind. Und dann habe ich dir geschrieben, weil du öffentlich geschrieben, was hast du denn öffentlich geschrieben? Ich glaube irgendwas sowas wie, ich gebe keinen Fick, ich bin 2,10 Meter, setz mich einfach auf dich drauf oder so. Irgend sowas. Und dann habe ich dir bei Twitter geschrieben, hahaha oder so.
Ah, so haben wir uns also kennengelernt, weil du auf ein Meme von mir reagiert hast.
Ja. Oder
auf einen dummen Spruch.
Genau. Ja. Genau, du hast damals auf Twitter ja noch, warst du noch ein bisschen aktiver unterwegs.
Noch aktiver?
Nee, ist aktiv im Sinne von Leute beleidigen.
Ach so.
ja.
So ein aktiver Spritzer war ich, meine ich. Also, ah ja.
ja, genau.
nee, also ich kann mich da gar nicht so doll dran erinnern. Ich hätte jetzt was erfunden, ehrlich gesagt.
Nee, das ist
Karl, was machst du nebenbei? Du liest doch was nebenbei.
Ja, ich lese die ersten Nachrichten. Aber da kannten wir uns schon. Haben wir uns schon auf der Dreamhack gesehen, glaube ich.
Ich glaube, wir kannten uns allgemein schon, weil wir, weil ich ja die Summoners Inn Events geschaut habe und da hast du ja moderiert.
Auch, ja, da habe ich auch geschaut.
Das Erste, was ich von dir übelst gefeiert habe, war ihr habt mal so ein Summoners Inn Event gehabt, wo ihr euch gegenseitig nachgemacht habt. Kannst du dich daran erinnern?
Ewig lange her.
Genau, und ihr habt so ein Event gehabt und da dachte ich, das ist der Beste, du hast, glaube ich, wen hast du nachgemacht? Maxim, glaube ich. Oder du hast alle nachgemacht in so einem Marathon und ich habe das mega gefeiert. Ich habe das mega gefeiert und da bist du mir das erste Mal aufgefallen und wegen deinem erotischen Körper, muss ich auch sagen.
Ja, damals hatte ich noch einen sehr erotischen Körper, das stimmt. Heute ist das auch noch erotisch, aber eher wenn du einen heftigen Fetisch hast. Ja.
wenn du so einen Fetisch hast, wo du so Leute fütterst.
Ja. Also an die Frauen da draußen, wenn ihr darauf steht, reife Männer zu füttern, dann meldet euch. Nee, aber damals hatte ich so ein dripping Kickboxing-Body, wie ich eigentlich mein komplettes Leben über hatte, und war arm und jetzt hat sich das geändert. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr da draußen steht mit einem Adonis-Körper und euch geht es nicht gut im Geldbeutel, fresst euch einfach Geld an. hört einfach auf mit dem Scheiß, werdet dick und reich. Vielleicht
werde dick und reich.
Vielleicht ist das einfach unser Buch. Und da möchte ich dich jetzt, bevor wir selbstverständlich in ein Thema reinschießen, das, von dem ich mal wieder überhaupt nichts mitbekommen habe.
Fantastisch.
Möchte ich dich fragen, wie viel Leben kann ein Mensch eigentlich gelebt haben, der mit Anfang 30 seine Autobiografie in einem fucking Zweiteiler veröffentlicht?
Naja, es wurde aber auch vorbereitet, ne? Also es wurde, du hast ja das erste Buch, wir reden von dem Montana Black Fortsetzung.
Richtig.
Wir reden von Montana Black Fortsetzung, es kommt wohl ein zweites Buch raus, das mit dem Titel ausgestattet ist, vom YouTuber zum Millionär. Und jeder, der das erste Buch gelesen hat, weiß, dass es so ein offenes Ende war. So ein offenes Ende, wo halt klar war, okay, jetzt hat er es ein bisschen geschafft, aber es ist noch nicht ganz klar, was hier los ist. Was ist denn, worum geht's denn jetzt? Was hat er getan? Und in dem zweiten Buch, das heißt vom YouTuber zum Millionär, geht's wohl ein bisschen darum, wie er reich wird. Also wie er wirklich reich wird. Nicht nur also nicht so ein Otto Normal reich, sondern einfach so ein 600.000 Euro Umsatzsteuerreich, 600.000 Euro Einkommensteuerreich, 3,2 Millionen Euro Umsatzreich, so ein Reich.
Also reich. Das ist also 3,2 Millionen Euro Umsatz, glaube ich, als Einzelperson ist schon, da kann man schon sagen, da ist man reich. Man ist schon ganz oben angekommen. Unge lacht zwar so ein bisschen leise aus Madeira. Aber als er die 3,2 Millionen Jahresumsatz gehört hat, 2019, das macht Simon Unge, glaube ich, so im Quartal mittlerweile. Aber dennoch ist das unter den YouTubern, glaube ich, sehr reich. Und ich glaube, viele unterschätzen auch, was die wirklich Großen an Patte machen. Also da, ich spreche da von den richtig Großen. Ne? Ich würde fast behaupten, dass so ein Papa Platte zum Beispiel auch nicht weit davon entfernt ist. Was Jahresumsatz angeht.
Oh, das weiß ich nicht. Oh, das habe ich jetzt nicht eingeschätzt, aber ich denke, wir reden da schon von einem siebenstelligen Jahresumsatz, ja.
Ja. Das und da ist es ja bei siebenstelligen Jahresumsätzen, da bin ich dann so ein bisschen auf dem Level von Günther Jauch, ne? So, was machen Sie denn mit den Millionen? Ja, zu den anderen legen. Das ist dann auch da ist es dir dann auch scheißegal. Da ist es dir dann auch scheißegal, ob das jetzt 1,8 oder 2,4 Millionen sind. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn dir einer 20 Euro gibt und dann heißt es aber, naja, aber eigentlich hätten es 50 sein müssen. Und dann sagst du, ach, scheiß drauf, Digga. Die 30 Euro. So ist das bei denen, wenn da 400.000 fehlen.
Ja, das steht, also ich weiß auch nicht, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, es wird nicht so ein Füller, so ein Lückenfüller, weißt du? Also so von wegen. Es wird eine auf Kampf Fortsetzung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges kommt.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn er wirklich mit so interner rausrückt, mit so Storys, die noch nicht erzählt worden sind, dann könnte das sehr interessant werden.
Ja, besonders weil das dann die heiße Zeit ist, wo er auch auf Twitch unterwegs war und so weiter und so fort.
Ne? Und ich hoffe einfach nicht, dass es so ein Buch wird, wo drin steht, wie er halt in seinem Zimmer Call of Duty spielt. Ne? So, weil das würde dann auch wahrscheinlich von der Spannungskurve her nicht auf eine wirkliche Klimax hinauslaufen. So. Na, morgens ja. Habe ich Call of Duty gestartet und plötzlich Millionär, Digga. Und das wäre dann inhaltlich wahrscheinlich nicht so brillant.
Ich denke, das Spielsuchtthema wird nochmal interessant.
Das Spielsuchtthema wird wirklich interessant, weil der Spielsüchtige der Spielsüchtigen hat ja jetzt auch angekündigt,
aufgehört zu pokern.
Ja. Ja, der hat aufgehört. Ich bin mir nicht, ich meine, wir haben, glaube ich, seit Jens Knossalla bekannt geworden ist, haben wir drauf rumgeprügelt und gesagt, der hat das doch gar nicht nötig, der soll einfach Entertainment-Scheiß machen. Jetzt macht er es und habe ich gestern auch gesagt, dann muss auch mal Lob geben. Die Motivation dahinter kann man jetzt natürlich suchen. Man kann natürlich sagen, woran liegt das? Liegt das jetzt an irgendwelchen Fernsehverträgen, die kommen? Habt irgendeine Talent-Agency, die da auch für Joko und Klaas und Sido und Frauenarzt und so, haben die gesagt, lass das sein, dann können wir dich viel besser ins Fernsehen parken oder so. Du wirst Wetten, das moderieren oder ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber es ist mir auch egal. Ich glaube, die Sätze, die er gesagt hat, was die Vorbildfunktion angeht, die jeder inne hat, der sich irgendwie öffentlich präsentiert, die sind gut gewählt gewesen, von wem auch immer. Wer auch immer das formuliert hat und ihm eingeprügelt hat, das so zu sagen. Vielleicht war er es auch selber. Props gehen raus an der Stelle. Du suchst dir nun mal nicht raus, ob du Vorbild bist oder nicht. Die Leute, die dich konsumieren, suchen sich aus, ob du ihr Vorbild wirst oder nicht. Und ich glaube, er ist sich so ein bisschen der Verantwortung bewusst geworden, als er gemerkt hat, wie alt die ZuschauerInnen von ihm sind, die ihn auf Messen und solchen Veranstaltungen belagern, weil das sind Kinder. So, und da denen möchtest du im besten Fall als Familienvater, der ja selber ist, auch kein Glücksspiel in die Fresse prügeln. Ne?
Ja, ja. Absolut korrekt. Und deswegen ist das die richtige Entscheidung. Ich habe auch schon einen Kommentar unter dem Video geschrieben, weil ich meinte, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, also wenn du etwas kritisierst, was doof ist und sich das dann ändern, musst du sagen, ey, geil, finde ich super gut. Und das tue ich auch. Es ist mega geil, dass es aufhört. Und ich hoffe, dass er weiterhin so viel Erfolg hat. Ich hoffe, dass weiterhin so viele Leute bei ihm treu bleiben und ihn gucken und schauen und machen. Das wäre sehr cool. Das wäre auch so ein, das wäre auch tatsächlich etwas, was ich mir wünschen würde, weil das der positivste Ausgang aus seiner Konsequenz ist. Ne? Es wird natürlich Leute geben, die ihm sagen, hey, ich gucke nicht mehr zu, Minge, ich habe voll die Automaten-Ding hier. Ich gehe zu Rostein.
Ja, ja.
Ich gehe zu Rostein. Aber es ist am Ende ist es sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich feiere das. Schlussendlich gibt es keinen negativen Punkt, den ich doof finde. Sehr, sehr gut. Hoffentlich bleibt so.
Ja, das ist das, da musst du eben, also das ist wirklich, das ist etwas, das du, wo ich auch hoffe, dass es so bleibt. Also das kann natürlich sein, dass er jetzt erstmal zuschauertechnisch ein paar Einbrüche hat. Potenziell, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht reingeguckt, mich interessiert es dafür auch viel zu wenig. Aber ich hoffe einfach, dass es nicht so ist und dass er sein Entertainment-Ding durchzieht und seine Camps da macht und das Automatenspiel sein lässt, weil Automatenspiel gehört nicht auf irgendeine Plattform, die Kinder konsumieren können. Das gehört da einfach nicht hin. Und egal, wie oft du sagst, dass das Ganze doch bitte nicht nachgemacht werden soll, ich glaube, das ist so eine Alibi-Ausrede, um den öffentlichen Schellen zu entgehen. So, wenn du innerhalb von einer 6-Stunden-Übertragung zweimal sagst, dass man das nicht machen soll. Ja, weißt du, das ist so wie Mickey TV, der sagt, ja, mach das selber nicht und sich dann halt 3 Löffel Koffeinpulver in die Birne knallt. Oh, das völlig scheißegal, ob du sagst, mach das nicht oder nicht. Die Leute machen das nach, weil sie denken, das sei cool und das ist beim Koffeinpulver vielleicht weniger harmlos und beim Automatenglücksspiel kann das sehr, sehr, sehr weitreichende Konsequenzen haben. Ne?
Weitreichende Konsequenzen übrigens auch mit dem unheimlichen Feuer, was im Internet gelegt wurde, nur weil jemand ein Spiel aus 2014 angemacht hat, nämlich Rust.
Ja.
Karl, ich weiß, dass du überhaupt keine Ahnung davon hast. Du bist ja gerade wieder auf GTAP-Basis unterwegs.
Ja, aber Protestaktion war das halt, ne? Weil die Leute, ich bin ja immer, wenn in Amerika irgendetwas passiert, dann kannst du dich darauf vorbereiten, dass das so eine Woche oder zwei später in Deutschland einschlägt. Und diesmal war ich vorbereitet. So, diesmal bin ich einfach vorbereitet gewesen. Die Leute haben in Amerika Rust gespielt, wer auch immer da auf die Idee gekommen ist, Rust zu spielen, und dann weißt du, zwei Wochen später schlägt das Ganze in Deutschland ein und das ist auch jetzt passiert und jetzt haben alle Rust-Server und einen großen gibt es und da ist wohl irgendwas passiert, ich habe nichts mitbekommen, klär mich auf.
Alles klar. Kein Problem, es ist Folgendes gewesen. Also es gibt einen großen Rust-Server, der von Rumatra, das ist ein, ich weiß
Rumatra,
gar nicht,
Rumatra. Ja.
Rumatra ist ein Kollege von Trimax, daher kenne ich ihn zumindest, der ist auch mal, ich glaube, der hört den Podcast auch, ehrlich gesagt.
Früher habe ich Rumatra immer gehört, zu Summoners Insiden, so 2015, 16 rum, war Rumatra immer der Maxim Markov im Duo-Queue geboostet hat. Die haben immer wenn Maxim Markov Spiele gewinnen musste im Ranked, hat er mit Rumatra Duo-Queue gemacht. Daher kenne ich Rumatra.
Ich kenne den tatsächlich nur aus meinem Chat, wenn er da ein bisschen rumeidelt und rummimt und so, ja, und sagt, hier, hallo, ich bin's, Tim. Und daher kenne ich ihn auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, Grüße gehen raus. Der hat ein Projekt gestartet mit größeren Streamern. Ich glaube, da ist Papa Platte dabei. Ich habe auch was von Revinzeit gehört. Wo es darum geht, dass einen Community Rust Server aufgemacht hat für große Streamer. Da kann man sich whitelisten lassen, wenn man Streamer ist. Und dann ging's los. Und die Leute haben sich whitelisten lassen und haben, es gab keine Regeln, tatsächlich. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Regeln, obwohl der Server erstmal offline ist. Das erkläre ich auch gleich wieso. Und es ist eskaliert. Die Leute haben sich natürlich auf die Fresse gehauen im Zusammenhang eines Spielprinzips, das darauf steht, dass darauf aufbaut, dass man gegenüber umschießen muss. Du hast Rust mal gespielt?
Ich habe Rust noch nie gespielt, selbstverständlich.
Okay, alles klar. Also Rust ist so eine Art Survival Crafting Apokalypse-Szenario, wo du als Charakter auf einer Insel spawnst, dann kannst du dich da mit Holz und Stein, kannst du so ein Haus bauen, dann kannst du dich ausrüsten, kannst so craften, musst forschen, kannst looten und kannst andere Spieler auf dieser Insel auch angreifen oder mit denen interagieren. Ja, es gibt so ein kleines Szenario, das ist schon sehr optimiert, ist seit 2014 rausgekommen. Es gab jetzt einen größeren Patch vor ein paar Wochen oder Monaten sogar. Und es ist jetzt halt in diesem Zusammenhang hochgekocht und wurde nochmal ausgegraben. So, das ist sozusagen das Spielprinzip. Und man sieht Pimmel auf dem Server. Das Besondere an Rust, und ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, die Rust-Entwickler haben die Größe des Penis an deine Steam-ID gebunden. Das bedeutet, wenn du Pech hast und deine Steam-ID hat einen bestimmten Wert, dann ist dein Penis extrem klein.
Ah, okay. Also wie im realen Leben. Wenn du Pech hast, dann hast du halt eine kleine Nudel.
Ja, wenn du Pech hast, hast du eine kleine Nudel. Aber das ist nicht der Grund, warum die Leute sich da aufgeregt haben, weil einer gesagt hat, meine Nudel ist zu klein. Sondern der Grund, warum sich Leute aufgeregt haben, ist folgendes Szenario. Nämlich eine Interaktion zwischen Streamern. Du und ich, wir wissen ja sicherlich, wie Interaktionen zwischen Streamern laufen können. Nämlich anhand von Roleplay unheimlich toxisch. Wenn zwei Streamer aufeinandertreffen und die eine einigermaßen große Zuschauerschaft haben und es darum geht, dass Streamer A Streamer B besiegt oder Streamer B cooler als Streamer A ist, dann bedeutet das automatisch, dass die jeweiligen Communities dem anderen toxischer gegenüberstehen, weil die ja logischerweise den eigenen Streamer cooler finden.
Ja.
So, das ist ein ganz logisches Modell. Und in diesem Fall ist etwas auch passiert, aber nicht nur, weil irgendwen umgebracht hat, sondern folgendes Szenario ist passiert. Tinkerleo kennst du ja auch. Grüße gehen raus übrigens an Schlo und Tinkerleo. Ich weiß gar nicht, ob die den Podcast hören, aber Tinkerleo ist auf dem Server auch unterwegs gewesen.
Sollten
und die wurde dann aufgegriffen von zwei Streamern. Einmal von Danny, der heißt Danny, und einmal von Nebelnik. Und Danny hat sie aufgegriffen und sie haben so mehr oder weniger so eine Reaktion: Oh girl. So, weißt du, wie so 14-Jährige, die halt das erste Mal eine Frau im Internet treffen. Weil das halt so sehr deren Meme ist. Und Danny hat aber ihr dann gesagt, das gehört
auch so ein bisschen zu deren Internetpräsenz. Also, die haben einen sehr, also Nebelnik kenne ich natürlich, der heißt auch Karl, ist ein Namensvetter von mir. Und der hat einen sehr, aufgrund des Alters seiner Community, einen sehr kindlichen Humor, glaube ich. Ich glaube, das ist ein sehr meme-orientierten, sehr kindlichen Humor.
Ja, durchaus. Ich glaube auch, dass die sehr, sehr jung sind. Aber bei Nebelnik ist auch gar nicht das Problem, sondern weil Danny, der daneben an mit war, zu der Tinkerleo gesagt hat, na, willst du dich denn mal auf mein Gesicht setzen? Und Tinkerleo fand das nicht so geil und hat gesagt, das ist überhaupt nicht so geil. Und das ist an sich ja schon okay, man sollte sowas nicht sagen, besonders weil das halt ein Insider ist. Es wird als Insider benutzt. Er sagt das wohl zu allen möglichen Leuten, aber sie ist ja halt kein Insider. Sie nimmt das halt so auf wie eine fremde Person. Und wenn du das als fremde Person hörst, dann könntest du dich eventuell ein bisschen angegriffen fühlen, was ja okay ist. Er hat sich dann dafür entschuldigt, aber da ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist war das, was wir gerade beschrieben haben, nämlich Zuschauerschaft A trifft auf Zuschauerschaft B. Und was da für Sätze ausgetragen wurden, was da passiert ist bei der Interaktion dieser Zuschauer, die das alle relativiert haben, die überhaupt nicht verstanden haben, wo das Problem liegt, da wird von Vergewaltigung gesprochen, von Mord, da wird eine Hexenjagd veranstaltet, die unheimlich ist, es wird relativiert, es wird jeder, der dazu was sagt, was nicht dem Ganzen, ja, ist doch nicht so schlimm, entspricht, wird angegriffen. Hand of Blood musste massenweise Accounts blocken, weil die ihn da wohl hart angegriffen haben, weil er dazu was gesagt hat. Bei mir haben sie es auch versucht, aber mir ist es so scheißegal. Ich habe das geklippt und habe geschrieben, ja, wie läuft Rust so? Was sie natürlich als Aufruf gefunden haben, dass ich das nicht so geil finde. Aber das Fazit, die Problematik, die aktuell fällt, ist, dass sich Leute halt hinstellen und sagen, ja, sowas kannst du halt machen bei fremden Personen. Sowas kannst du halt machen. Sowas ist halt nur ein Spaß. Ne?
Ja, ja.
Und erkennen nicht, dass es halt, wenn es ein Insider ist, genau so behandelt werden sollte. In einer Gruppe von Freunden oder in einer Gruppe von Leuten, die das kennen, kannst du sowas halt sagen. Ist mir ja scheißegal. Aber wenn du dann erwartest, dass fremde Leute das auch verstehen, dann kannst du das halt nicht machen. Gibt's ja keine Frage. Ich habe das übrigens mit einem sehr passenden Vergleich, glaube ich, immer mal gemacht, wenn es um dich und mich geht. Du hast ja in deinem Stream auch mal dieses ganze Emote-Ding und Heiko Schrang und der und dies und das und bla. Das kommt ja bei dir, ist ein Insider bei dir. Das ist so ein themenspezifisches Ding, was halt bei dir irgendwie funktioniert. Aber es funktioniert nicht bei mir. Weil ich reagiere da halt nicht so drauf wie du. Es ist halt ein kanalspezifischer Insider. Und es kann durchaus sein, dass Leute, die von A nach B laufen, dann halt nicht so wahrgenommen werden wie im Ursprungskanal. Das ist halt dann einfach etwas, wo man ganz klar sagen muss, ja, das kann, ist ja okay, dass man das benutzt. Ist ja okay, dass man diesen Humor hat. Aber man sollte nicht erwarten, dass das überall gleich aufgenommen wird, weil Humor ja was sehr Subjektives ist.
Ja, ja. Weißt du?
Ja, und da liegt so ein bisschen das Problem gerade. Und du siehst, das, was du jetzt auf Twitter siehst, und du hast ja vielleicht schon ein bisschen was gelesen, ist so dieser Fallout. Streamer, die sich davon distanzieren, Streamer, die sagen, das ist nicht so schlimm, Streamer, die abbrechen, auf dem Server zu spielen, Streamer, die es halt, die sich solidarisieren, die sagen, ey, das geht nicht, und ein riesiger Haufen Diskussion sozusagen. It's crazy. Das ist das zusammengefasst.
Ui, also was ich jetzt, also im Sekundentakt kommen hier auf Twitter jetzt die Nachrichten, dass man sich von dem Server distanziert.
Ja, dass man sich trennt. Dass viele Leute nicht drauf spielen wollen unter diesen Umständen und dass das halt alles irgendwie ist halt irgendwie schwierig, ja.
Ich habe davon mal wieder überhaupt nichts mitbekommen. Was ich auch gut, ich bin ja nicht so in diesem 24/7 Twitter Grind. So, Twitter ist für mich eine Plattform, die ich so einmal am Tag vielleicht nutze und mal ein bisschen durchscrolle, ob es irgendwas Neues gibt. Und dann feststelle, dass es sehr viel Neues gibt und es einfach zu viel ist, um mich damit zu beschäftigen. Mhm. In dem Fall muss man einfach sagen, dass vielleicht das Problem, die viel zu junge Zuschauerschaft ist. Also, so ein Meme kann ja durchaus lustig sein, so auch sexualisierte Memes können lustig sein, ist immer eine subjektive Empfindung. Ich bin ja nicht so der riesige Fan von, wenn es um so sexuelle Belästigungen und Übergrifflichkeiten geht, wobei ich denen damit nicht vorwerfen möchte oder sowas, um Gottes Willen. So, das wird schon ein Witz von denen gewesen sein und die werden das schon so gemeint haben, wie es dann auch in der Entschuldigung ausformuliert worden ist, aber es zeigt mal wieder, dass das ein Thema ist, so dass das von sehr, sehr vielen ZuschauerInnen nicht gut abgearbeitet wird. So, die sehen dann Menschen, die sich darüber aufregen, als Leute, die sich daran aufgeilen möchten und die einfach ein bisschen draufhauen möchten. Und dann wird dagegen vorgegangen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man darf nicht vergessen, das fällt dann auch immer auf die ursprünglichen Creator zurück, ne? Also, das wirkt dann auch einfach nicht gut für Danny und die Leute, die daran beteiligt gewesen sind, wenn eine große Menge an Menschen auf diesen Zug mit draufspringt und das dann weiter verbreitet, ne? Also, die Leute haben jetzt schon, wir können ja mal ein paar Statements dazu vorlesen. Kevin Papa Platte hat geschrieben, ich hab ein paar Mal gelesen, dass wir das Danny-Ding verharmlosen und uns nur darüber lustig machen. Ich habe mit Danny privat und auch onstream locker 2 Stunden darüber gesprochen, dass sowas nicht fit geht. Danny hat es direkt eingesehen und macht es in Zukunft besser. Da gebe ich meine linke Hand für. Daraufhin habe ich ein, zweimal Jokes gemacht, wie zum Beispiel, lass mal heute nicht gecancelt werden. Für mich geht so ein Joke absolut fit, da Danny sich öffentlich und auch privat bei Tinker entschuldigt hat, verstehe aber auch, dass das nicht alle so sehen, da lasse ich den Joke in Zukunft. Das ist natürlich gut, ne? Also ich finde das in Ordnung. Man muss immer nur bedenken, wie jung die Zuschauer sind, die einen zugucken, potenziell.
So, und da, ich denke, und, das ist, ne? Sorry, um da mal zu intervenieren, ich denke, dass es unbedingt erforderlich ist, auch aktiv zu werden. Also aktiv Leute anzusprechen und zu sagen, wenn du sowas in meinen Stream-Chat schreibst, 69 Let's Player 5, dann bist du halt hier nicht willkommen und dafür wirst du getimeoutet und gebannt. Denn nur wenn Zuschauer das von ihrem eigenen Lieblingsstreamer hören, dann raffen die das. Bruder, wir haben beide ja mit einer relativ alten, ich glaube, wir beide haben mit einer relativ alten Zielgruppe zu tun.
Ja.
Und selbst die relativ alten sind in diesem Fall noch sehr beeinflussbar. Und ich glaube, dass es schon teilweise sehr, sehr, sehr beeindruckend ist, wie viel man da noch Einfluss drauf hat, wie viel man da noch auslösen kann. Und jetzt stell dir das mal vor bei einem 14-jährigen Mann, bei einem 15-jährigen. Da sind Influencer, haben am längeren Hebel als vielleicht die Eltern, wenn es um sowas geht.
Ja, locker. Wenn es zu so einem Thema kommt, dann versetze ich mich immer so in den 14-jährigen Karl. Denn der 13-, 14-jährige Karl, der hatte Vorbilder, die waren 18, 19. Und diese 18-Jährigen zur damaligen Zeit haben gewirkt wie die krassesten Erwachsenen, die es auf diesem Planeten gibt. So, das ist eine völlig andere Perspektive. Ich kann mich daran erinnern, als ich in der Jugendfeuerwehr gewesen bin, war der Jugendwart, Kai, Grüße gehen raus an dieser Stelle, der war 18 Jahre alt. Und im Kopf wahrscheinlich immer noch ein scheiß Kind, Mann. Wie jeder 18-Jährige potenziell. Oder der Großteil der 18-Jährigen. Und für mich wirkte er wie ein absolut erwachsener Mensch, der dem es lohnt, blind zu folgen. Und das ist in dem Fall nicht schiefgegangen, aber so wirkt man als 18-, 19-, 20-, 21-jähriger Streamer auch auf die 13-, 14-jährigen Zuschauer. So, die sitzen da und die sehen dich und die sind der Meinung, dass du der krasseste Erwachsene auf diesem Planeten bist. Und wenn du dann etwas sagst, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann wird es kopiert. So funktioniert das nun mal. So, Influencer sein bedeutet, du beeinflusst Menschen. Das ist so dumm wie der Satz auch erscheinen mag, aber mit dem, was du sagst, beeinflusst du teilweise Generationen. Ne? Weil das ja auch millionenfache Zuschauerschaften mittlerweile erreicht hat. Meine, und gestern hatten wir den ersten Stream, der irgendwie 2,4 Millionen Zuschauer
hat. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber um da fortzuführen, es ist unbedingt erforderlich, dass die Leute dann einfach angesprochen werden direkt. Es reicht nicht nur, es ist schön, dass man es für sich selber schafft, das zu checken. Ist toll. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist aber auch, man sieht an der Reaktion dieser Leute, an der Reaktion der Fans, dass die angesprochen werden müssen, dass denen gesagt werden muss, jeder, der das tut, ist nicht wirklich jemand, der zu dem steht, was ich tue. So, die muss man selektiv ansprechen. Man muss sie auch ausschließen, temporär und vielleicht permanent. Weil das halt der einzige Schritt ist, die zu erreichen. Das ist wie diese Community-Arbeit. Und das ist ja auch das, was Twitch voraussetzt in den Terms of Service, dass man darauf achtet. Die wissen ja auch, Twitch weiß ja selber, was das bedeutet. Sie wissen es am besten vielleicht sogar noch. Diese Community-Arbeit ist etwas, was man halt bei einer gewissen Größe machen muss. Dafür kann man Moderatoren holen, dafür kann man selber auch tätig werden. Ich würde Moderatoren empfehlen. Aber du wirst mir sicherlich zustimmen, dass das halt auch ein beständiges Arbeiten ist. Dass das ein kontinuierliches Durchgreifen ist. Dass man nicht einfach sagt, jetzt habe ich eine und dann lasse ich das. So, du musst die halt kontinuierlich erinnern, weil sowas verselbstständigt sich auch. Du musst da tätig werden, du musst Begriffe rausfiltern, da muss man halt einfach drin sein. Es hilft beispielsweise auch mal zu lesen, mal die eigenen Entbannungsanträge zu lesen, um zu gucken, was für Leute eigentlich Grenzen überschreiten. Ja, das ist schon ziemlich crazy. Ne?
Absolut. Fucking crazy. Absolut. So, das ist, Community-Arbeit ist sehr, sehr wichtig und man muss sich dieser Vorbildfunktion einfach nicht nur bewusst sein, wenn man merkt, dass vielleicht potenziell eine Grenze überschritten worden ist, sondern im besten Fall bist du dir dieser Position im Klaren, bevor du öffentlich irgendetwas von dir gibst, ne? Ich bin da viel zu wenig im Thema, um da eine Aussage zu machen, ob sich irgendjemand Fehlverhalten hat oder nicht oder wie damit umgegangen worden ist oder nicht, aber es scheint so zu sein und das ist das, was man so ein bisschen aus den heutigen Ereignissen herauslesen kann. Dass sich nicht die beteiligten StreamerInnen falsch verhalten hätten, sondern eben die Zuschauer. Also da wurden dann Leute von Zuschauenden belagert und teilweise beleidigt. Und das Meme hat sich verselbstständigt. Und das geht natürlich nicht. Also das ist ja, das ist zwar das Internet, aber es ist für alle Beteiligten super unschön. Und ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen, wenn das ist etwas, das ich häufiger als ich gedacht hätte, lese. Sowas wie, so, ja, dieses Thema der sexuellen Belästigung geht mir nur noch auf den Sack und so. Ich denke mir so, ja, natürlich, kann ich nachvollziehen. So aus der Perspektive eines 32-jährigen Mannes ist es, denke ich auch, dass es ein Thema ist, das mir auf den Sack geht. Aber das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner, unbedeutender Anteil in meinem Hirn, der das denkt und dann sofort von denkenden Synapsen verdrängt wird, weil man sich darüber klar sein muss, dass man eben mit sexueller Belästigung als 32-jähriger Mann absolut nichts zu tun hat. Und wenn man, wenn man als Mann denkt, Mensch, das Thema geht mir auf den Sack, dann sollte man sich mal in die Position der Frauen versetzen, die eben Opfer dieser sexuellen Belästigung im realen Leben und eben auch im Internet sind und die sich sowas fast täglich gefallen lassen müssen. Und das ist scheiße, Mann. Und da müssen wir eben gemeinschaftlich dran arbeiten. Und darauf aufmerksam zu machen, ist nichts Verwerfliches oder du setzt dich damit dann auch. Natürlich setzt man sich da immer so ein bisschen auf den moralischen Thron. Also wenn man da jetzt anfängt, so wirklich Callouts zu machen und die Leute so direkt anzusprechen, dann machst du sie halt fucking mundtot. Ne? Also Danny jetzt zum Beispiel zu taggen und zu schreiben so, dein Verhalten geht nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dankeschön. Dankeschön für diesen Diskurs, das ist super. Aber da solidarisch mitzustehen und da jetzt auch vom Server runterzugehen oder da nicht mehr zu spielen, ist für mich verständlich. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich habe diesbezüglich, also keine Ahnung, ich denke, das ist die Position von mir auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Danny beispielsweise oder die Streamer selbst in diesem Fall, wenn sie sagen, ey, ich finde das so und so doof oder ich finde das nicht korrekt, dann ist das etwas, das die entwickeln, also das die für sich selbst entwickeln. Ich würde mir in diesem Fall einfach wünschen, und das ist halt eine Entwicklung, die auch noch passieren wird, hoffentlich. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie passieren wird, dass man mehr in den eigenen Zuschauerreihen durchgreift. Also, dass man einfach mehr mit dem Arm, dass man einfach mehr zugreift und sagt, ey, wir können das hier nicht durchgehen lassen, du kannst das nicht machen, und ich distanziere mich auch öffentlich davon, nicht von dem, was hier so einige schreiben. Weil ich habe immer das Gefühl, dass da so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst wird, weil die eigenen Leute halt immer bessere Leute sind. Aber es ist nicht unbedingt der Fall. Also das würde ich mir vielleicht noch wünschen. Ansonsten ist das ein lehrreicher Fall von Männerwelten im Männerwelten in so einer kleinen Streamer-Kosmos-Variante, weißt du? Ja. So, mal gucken, wohin die Reise geht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da noch was passiert. Ich selbst, um da einfach schamlos eigene Promotion zu machen, habe ganz am Anfang gesagt, ich will lieber nichts damit zu tun haben, alles. Dann habe ich den riesigen Shitstorm gesehen. Dann habe ich mich dazu entschieden, ein Alternativprojekt auf die Beine zu stellen, der heute startet tatsächlich. Und einen Rust-Server so ein bisschen geregelt, so ein bisschen mit Whitelist. Die Leute können drauf rumspielen. Und ich hoffe, da setzt sich niemand auf irgendein Gesicht.
Ja, das ist
eine... Ansonsten setz ich mich mit einem Hammer auf dein Gesicht. So sieht's nämlich aus. So läuft das nämlich. So ein Ding ist das nämlich.
Ja, das ist, glaube ich, das ist nicht auf irgendwelche Gesichter zu setzen, ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Regel, die man haben sollte. Aber es zeigt natürlich wieder, dass dieses komplette Roleplay stets in die Hose geht. Wenn du da Menschen dran beteiligst, ne? Es geht immer in die Hose, Mann. Es ist immer, Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, glaube ich, im Internet zu roleplayen. Der Großteil zumindest, oder viele,
zumindest
oder einige.
Zumindest in Deutschland nicht. Zumindest in Deutschland nicht. Ich glaube, aus irgendwelchen Gründen ist das in Deutschland nicht möglich. Ich glaube, wenn du deutschen Leuten, also, oder ich will das jetzt nicht generalisieren, aber irgendwie wirkt es so, wenn Deutsche gesagt bekommen, du kannst sein, wer du willst, dann denken die sofort, die müssen ein Verbrecher sein, ihre Eltern sind gestorben und sie müssen harte Chicks an der Ecke aufreißen, weil sie das in einem Farid Bang-Video mal gesehen haben. Und weißt du, warum das der Fall ist? Weil die mit Problemen nichts zu tun haben. Weil die nicht wissen, was Probleme sind. Und die der eigenen Realität so einen Twist geben, der interessanter wirkt. Und darum spielen die einen Charakter, der halt drogenabhängiger, schwer suizidaler ist. Der halt mit zwei Akimbos durch den Marktplatz läuft, damit er sich bei seiner Perle besonders populär machen kann. Und im Krankenhaus dann immer wieder ein paar Wunden zugenäht bekommt. Und das ist halt irgendwie... Dieses Szenario ist so ähnlich und so gleich, dass man halt darüber sprechen könnte zu sagen, ja, das funktioniert hier halt nicht.
Was das Ganze eben auch aufzeigt, ist, dass man deutlich härter und deutlich besser sensibilisieren muss, was junge Generationen und sexuelle Belästigung angeht. Also, dass das ein Thema ist, muss einfach aufgegriffen werden. Und ich finde, da sind die erziehenden Kräfte auch dafür verantwortlich. Und da muss man dann auch vielleicht ein bisschen das Bildungssystem mit in die Verantwortung nehmen. Medienkompetenz ist etwas, das mittlerweile schon gelernt wird. Und ich finde diese Dynamik, die sich da entwickelt hat, weil es einfach so viel einfacher fällt, Grenzen zu überschreiben, wenn man das Ganze anonym in so einer Social-Media-Plattform machen kann, das aufzuzeigen, Perspektiven zu bieten, zu zeigen, was das anrichten kann, ist, glaube ich, super wichtig.
Ja. Ja. Ich habe gerade so ein lustiges, ich muss dir das mal schicken, das GIF ist ja mega genial. Holy shit. Ich schicke dir das mal auf im Discord.
Hat jemand wieder gut gemacht.
Kannst du dir gleich mal angucken.
Eins gutes Meme. Wo hast du mir das geschickt?
Warte. Ich habe dir das gerade jetzt in die Discord-Nachrichten gepackt. Warte. Sollte gleich da sein. Da ist es.
Hm.
So, hoffe ich zumindest, dass es lädt. Ja, ich denke, es lädt. Sehr gut. Das Oh Gott. Das fasst die Situation tatsächlich sehr, sehr gut zusammen. Alles in allem. Das ist aber auch nicht das Einzige, wo wir reden können. Während du das anguckst, kann ich gleich mal das nächste Thema anhaken, weil wir heute einiges haben. Und zwar hat gestern jemand gestreamt auf Twitch, der ein Drittel der Gesamtzuschauer der Plattform hatte, Karl. Ein Drittel mit 2,4 Millionen Zuschauern. Hast du das mitbekommen?
Ich war einer davon.
Ich war auch einer davon, aber ich habe kein Spanisch. Minuten. Ich habe kein Spanisch gesprochen.
Ich war für 2 Minuten war ich einer davon. Ich habe sogar den Namen jetzt schon wieder vergessen. Es handelt sich hier
Graf.
Okay, es ist ein spanische oder spanisch sprechende Influencer sowieso komplett am eskalieren. So, das weiß ich noch aus Summoners in Zeiten. So, wenn du als deutscher Broadcast von League of Legends mit Leuten konkurriert hast, dann hast du immer so ein bisschen nach Frankreich geguckt und wolltest so ein bisschen besser und größer sein als Frankreich. Und wenn Spanien angefangen hat zu übertragen, hast du einfach gesagt, okay, weißt du, damit legst du dich gar nicht erst an.
Scheiß drauf, Digga.
So, und ich habe mir auch erklären lassen, woran das liegt. Und das soll jetzt bitte nicht disrespectful wirken, so, weil das ist es wirklich nicht. Das ist auch kein Hahaha, Spanier sind dumm, lass das. So, damit hat das nichts zu tun. Aber anscheinend ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen, die im Internet Inhalte konsumieren, mit der englischen Sprache das ein oder andere Problem haben. Und dass deshalb der Großteil der Leute darauf angewiesen ist, Übertragungen in der eigenen Sprache zu konsumieren. Und das ist bei Deutschen war das immer nie der Fall, weil zumindest ein Schulenglisch eigentlich die Norm ist. Und wenn man dann eine League of Legends Übertragung gucken möchte, eine professionelle, dann ziehst du dir im Optimalfall die Originalübertragung rein und eben nicht bei Summoners in so ein deutsches Indie-Projekt. Und das war in den spanisch sprechenden Ländern nicht der Fall. So Portugal, Portugal steht als Beispiel, aber so in Spanien hast du eben den spanischen Broadcast geguckt, ganz einfach. Und ich glaube, diese Dynamik hat sich dann auch bei den Einzelinfluencern irgendwo eingeschustert und die sind riesengroß. Mir ist das schon oftmals aufgefallen, dass du dann so guckst, okay, was ist denn das hier? Wer hat denn da hier 200.000 Zuschauer und warum? Und dann klickst du da drauf und dann bist du mir, como es da? Und dann denkst du, okay, ist ein spanischer Gigant, ein Riese. Der hat wohl gestern einen eigenen Fortnite-Skin gekriegt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, Graf hat einen eigenen Fortnite-Skin von Epic Games bekommen und der hat so eine Art, weiß ich nicht, ich spreche natürlich nicht so gut Spanisch. Mein Spanisch hört auf, wenn es heißt un cerveza, por favor. Und das ist halt dann schwierig. Deswegen, aber er hat einen eigenen Skin bekommen. Und das Ganze haben 2,4 Millionen Leute sehen wollen. Und dieser, der streamt normalerweise, ich weiß nicht, der hat keine Panels. Der hat gar nichts, der hat einen roten Anzug angehabt. Und hat halt einfach ich fasse es immer noch, 2,4 Millionen
Aufrufe. Ja, das war dann auch irgendwann eine einmalige Dynamik, ne? Das ist dann auch so ein geiles Gruppenphänomen. Das wurde irgendwie wurde die Millionen so heftig angepriesen, so die ersten Tweets sind rausgegangen bei 400.000 Zuschauern oder weit davor schon wahrscheinlich und dann irgendwann hat einfach Gott und die Welt draufgeklickt. Ich glaube, ich kenne niemanden, der irgendwo auf Twitch aktiv ist, der gestern diesen Stream nicht auf hatte, weißt du, um zu gucken, warum da 2 Millionen Leute potenziell zuschauen wollen.
Also es war wirklich absurd. Also es war wirklich, der hat immer mal Englisch gesprochen und gesagt, hey, we are here, the people to bla bla bla, look at the skin from Epic Games. Und hat das so ein bisschen aufgeklärt, weil er selber gemerkt hat, dass so eine Dynamik entstanden ist. Aber es war auch einfach verrückt. Es war auch einfach verrückt, dass der Chat hat teilweise nicht geladen. Die Zuschauer wurden nicht angezeigt. Und dann hast du im Großen und Ganzen einfach festgestellt, dass dieser eine Stream ein Drittel der gesamten Zuschauer der Plattform ausmacht. Kannst du dir, ich hätte mir niemals vorstellen können, niemals, dass das noch passiert in einer Größenordnung wie Twitch. What the fuck? Wahnsinn!
Ein Drittel ist schon viel.
Ein Drittel der Gesamtzuschauer waren nur in diesem Stream, weil die sich angucken wollten, wie der seinen Fortnite-Tanz macht. Und
das ist schon viel.
Und vor allen Dingen immer, das war so absurd. Durch diese Skalierung der Größe hat er natürlich mehr und weniger Zuschauer verloren, wenn er irgendwas gemacht hat. Als er seinen Countdown resettet hat, sind einfach 400.000 Zuschauer gegangen. Einfach so. Einfach weil der Countdown ein bisschen länger lief und die sind dann langsam wieder dazugekommen. Das ist in so einer, weißt du, in so einer Verhältnismäßigkeit, wo wir uns bewegen, so mit 5.000 Zuschauern, denkst du so, oder dann hätte ich ja minus 395.000 Zuschauer. Nee. Alter, das ist halt überhaupt nicht mehr mit einem rationalen Denken aufzuwiegen, wie viel Menschen das gesehen haben. Und ja, er war auch super nett und es war einfach verrückt. Es war einfach verrückt. Wahnsinn.
Naja, das ist sowieso etwas, wo man sich, glaube ich, dran gewöhnen muss, dass Zuschauer kommen und Zuschauer gehen. So, das fällt dir nun mal nicht auf, wenn du 100 Zuschauer hast oder so. Und dann, oder so, wenn du, ich glaube, so die Zahl, wo dir überhaupt nicht auffällt, ob einer geht oder kommt, ist, wenn du so 114 Zuschauer hast. Weil dann sind das mal so 112, 113, 111, 114. Dann geht das so hoch und runter. Und ja. Du merkst das gar nicht.
Ja.
Und je größer das wird, desto krasser wird das. So bei uns ist das dann so, keine Ahnung, im kann das schon mal sein, dass irgendwie so 300, 400 Leute einfach weg sind. Ja. Und ohne, dass du irgendwas großartig richtig oder falsch machst, sondern einfach, weil die, keine Ahnung, irgendwo anders reinklicken oder kacken müssen oder sonst irgendwas. Das passiert dann einmal. Und wenn du halt 2,4 Millionen Zuschauer hast, dann sind halt einfach mal 400.000 weg. Das ist einfach mal 400.000 so puff weg. So, auf Wiedersehen.
Oh mein Gott, es war so unangenehm. Also, es war nicht unangenehm, es war so unglaublich verrückt. Also, so unglaublich verrückt.
Ja, ja, einfach verrückt.
Und für mich aber auch wieder ein Zeichen dafür, dass diese Branche ein Potenzial hat, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also wirklich, es ist unglaublich, was da passiert ist. Wie viele Leute das waren. Für mich ein Meilenstein. Und auch dass den bisherigen Rekord von, 600.000 Zuschauern? 638.000 Zuschauer?
Ich glaube, 1,1 und 1,3 waren die Rekorde Zuschauer,
von individuellen Streamen. Liegen. Der hat einfach liegen,
individuell wurde komplett weggeknallt. Die sind ja schon komplett ausgerastet, als er als erster individueller Streamer 1 Million Zuschauer hatte. Und dann irgendwann war es nicht mehr aufzuhalten. Dann ist der Snowball halt, der ist dann gewandert.
Ja.
Da war es dann vorbei, Mann.
Ja.
Absolut krass. Absolut krass. Ich weiß nicht, ob man da herzlichen Glückwunsch sagt oder sonst irgendwas oder ob man einfach nur der Plattform gratuliert. Ich glaube, so viele Menschen zu mobilisieren oder überhaupt so viele Menschen zu haben, die Plattform nutzen. Ich meine, bei 2,4 Millionen gleichzeitigen Zuschauern sprechen wir über Konkurrenz zum Fernsehen. Und zwar einer ernstzunehmenden, weißt du?
Ja,
absolut. So gibt es, gleichzeitige Zuschauer TV? Da können wir 8 Millionen gleichzeitige Zuschauer im Livestream. Twitch-Spitzenwert von 2,1 Zuschauern gleichzeitig. Wo sieht man das denn hier? Wo ist denn hier Fernsehzahlen? Wo sind denn Fernsehzahlen?
Weiß ich nicht, mich interessiert, aber ich glaube, das ist in dem Bereich wahrscheinlich realistisch. Warte mal. Einschaltquoten wollen wir wissen.
Ah, die Einschaltquoten werden komplett anders, die werden so dumm berechnet.
Ja?
Ja, da muss man
gleichzeitige Zuschauer TV. Twitch, 8 Millionen gleichzeitig Zuschauer. Ah, das ist halt schwierig. Ich denke, das finden wir nicht.
Ich glaube, ich mache einfach mal die fucking Ansage, dass der Rekord, ich sehe hier, der Rekord aller Zeiten war die Fußball-Europameisterschaft 2008, Deutschland gegen die Türkei, Marktanteil von 81% mit 29 Millionen oder mit 29,5 Millionen Zuschauern, gleichzeitigen Zuschauern.
Mhm.
So, und dann würde ich mal fast behaupten, Quotenrekorde der ORF, also des österreichischen Fernsehens, ne?
Mhm.
Eurovision Song Contest 2015, Marktanteil von 72%, 1,6 Millionen.
Ja, gut, ja? Dann weißt du, dann kann man das ja ungefähr einschätzen. Also der wird sich schon in einem sehr guten, dieser Stream wird genauso viel Zuschauer gehabt haben wie ein sehr, sehr gutes TV-Programm, was über Jahre promotet wurde. Oder über Wochen promotet wurde, angekündigt wurde, wo viele Leute Interesse dran haben und es sehr gut läuft. So viele Zuschauer haben ihm gestern zugeguckt, wie er auf den Skin wartet.
Ich glaube, das ist etwas, dass ich auch so behaupten würde. Ich glaube, das ist Fernsehkonkurrenz. Also da kann man.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Absolut sehr, Wahnsinn.
Sehr beeindruckend. Was ja auch noch passiert ist, Karl, wir müssen hier durchfliegen. Wir müssen auch durchfliegen. Der Präsident der Vereinigten Staaten wird ein zweites Mal einem Impeachment-Verfahren ausgesetzt werden. Hast du das mitbekommen?
Ja, natürlich. Das habe ich natürlich mitbekommen.
Ja, also es ist, da sagt er mal, deine Two Cents, dann muss ich nichts erklären, was da jetzt passiert ist und woher das kommt.
Naja, also die Demo, ich kann ja mal meine Theorie zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Sturm auf den, aufs Kapitol.
Kapitol. Mhm.
Also, man hat ja in den letzten Wochen und Monaten schon vernommen, dass immer mehr Republikaner sich auf die Seite von Donald Trump gestellt haben und gesagt haben, ja, die Wahl ist manipuliert. Und das ist natürlich auch den Demokraten nicht fern geblieben. Und deshalb haben die am 6. Januar, als Joe Biden jetzt dann auch ungerechtfertigt beschädigt worden ist, haben sie sich gedacht, wir müssen verhindern, dass dieser riesige Wahlbetrug aufgeflogen wird oder auffliegt, und haben dann Antifaschisten verkleidet als Trump-Supporter das Kapitol stürmen lassen, wonach es natürlich absolut unmöglich gewesen ist, für irgendjemanden weiterhin Donald Trump zu unterstützen. Und deswegen wurde Joe Biden dann bestätigt. Ja, das ist meine Theorie zu der ganzen Geschichte. Übrigens eine offizielle Theorie von Herrn Heiko Schrang, ausformuliert hat. Und ich muss wirklich sagen, ja, das ist schlüssig. Ich finde das schlüssig.
Oh Gott, es war klar, dass die Schwurbler wieder rumschwurbeln in ihrem Schwurbelgehirn. Das kann doch wohl nicht sein.
Ja.
Oh nein. Oh nein. Oh why. Also, ich mach nochmal die Erwachsenenerklärung.
Ja, für die Schlafschafe da draußen, ich möchte das gerne nochmal.
Die Schlafschaferklärung da draußen nochmal. Also im Zusammenhang der Stürmung des Kapitols, die von Trump-Anhängern ausgelöst wurde, getätigt wurde. Trump hat das ja maßgeblich beeinflusst durch seine Rede, in der er aufgeheizt hatte. Auch Rudy Giuliani war da. Law by Combat hat er, glaube ich, gerufen. Und Rudy Giuliani, dieser kleine Michelin-Mann, ne, kannst du dir nicht vorstellen. Aber er hat auf jeden Fall da rumgerufen. Und es ist so, dass die Leute natürlich so aufgehetzt waren und so aufgeheizt und durch diese Propaganda, dass sie dann zum Kapitol gerannt sind und die Barrikaden erstürmt haben. Mittlerweile kommt auch raus, dass da Polizisten, Polizisten, die nicht im Dienst waren, dabei waren und so weiter und so fort. Und es sind ja 5 Leute gestorben. 4 vor Ort und einer nachträglich bei der Behandlung.
Ja.
Ein Polizist. Und es ist halt leider sehr, sehr tragisch, dass die Leute draufgehen bei sowas, und es muss halt unbedingt Konsequenzen haben, weil das wäre alles zu vermeiden gewesen, besonders weil es ja ausgelöst wurde durch dieses Hetzerische, durch dieses Reißerische und durch diese ständige Lügerei. Und mittlerweile ist es so, dass FBI hat eine Fahndungsliste rausgegeben nach diesen ganzen Leuten, die da einzeln selber sich fotografiert haben oder es gestreamt haben, vor der Kamera waren, Bilder gemacht wurden. All nach diesen Leuten wird gefahndet, die dürfen nicht wenn die gefunden werden, dürfen die nicht fliegen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die werden verurteilt, oder die sollen verurteilt werden, die werden auf jeden Fall verhaftet und das ist der richtige Weg. Und jetzt wurde in diesem Zusammenhang ein Impeachment-Verfahren angestrebt. Das wird jetzt heute wird es beginnen. Heute nach Paragraph 25 der Verfassung wird dem Vizepräsidenten die Frage gestellt, Trump soll das Feld räumen, du übernimmst das und wir brauchen ein paar Leute im Senat, glaube ich, die das noch mit zustimmen. Das wird vermutlich nicht passieren, das wird nicht funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen. Dann wird es weiterlaufen, dann wird es ja wieder wie das letzte Mal laufen über den Kongress. Da werden dann wieder die Wahlmänner gestellt, dann muss eine Zweidrittelmehrheit kommen und dann.
Ich glaube schon, dass das diesmal erfolgreich sein könnte. Sag ich dir ganz ehrlich. Also
glaubst du,
Impeachment ist ja ein Amtsenthebungsverfahren und jetzt werden sich viele fragen, Moment mal, also der ist in 8 Tagen oder wenn ihr das hört, so in 7 Tagen, in einer Woche ist er sowieso raus. Das ist doch, also, hä? Warum? So, ja, nicht, das hat weitreichende Konsequenzen für Donald Trump. Und nicht zuletzt auch eine hohe symbolische Wirkung. Also die Direktive der US-Demokraten von wegen nie mehr Donald Trump, das soll wirklich nie mehr Donald Trump heißen, weil dadurch, dass Donald Trump erst eine Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten abgearbeitet hat, ist er in der Theorie und Praxis immer noch dazu in der Lage, 2024 erneut anzutreten. Das ist eine Option. Donald Trump kann 2024, wenn er nicht amtsenthoben wird, nochmal zur Wahl antreten. Und er bekommt natürlich als Präsident oder als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten gewisse Vorzüge. Eine ziemlich großzügige Rente kriegt er bis ans Ende seiner Tage. Ich glaube irgendwie sowas wie über 1 Million Dollar Reisekosten. Er hat weiterhin für den Rest seines Lebens den Secret Service zur Verfügung für seinen persönlichen Schutz. Er hat Büros, die ihm bezahlt werden, Mitarbeiter, die ihm bezahlt werden. So, das ist, du als Präsident der Vereinigten Staaten, ob du im Amt bist oder nicht, hast du immer noch weltpolitische Macht. Gucken wir uns einfach mal Clinton an oder Bush oder nicht zuletzt auch Barack Obama, der ja immer noch ein großer Keyplayer ist in der internationalen Politik und gerade auch in Amerika. Und mit dieser Amtsenthebung wäre das alles Geschichte. Potenziell.
Nicht unbedingt. Das Problem ist, es muss dann noch ein Präzedenzfall geschaffen werden, nämlich in den Statuten steht wohl drinne, dass dieses Impeachment oder das Entlösen von das Aberkennen von solchen Offices, das ja nicht nur beim Präsidenten stattfinden kann, automatisch bedeutet eigentlich, dass eine Position of Honor oder Place of Honor, irgendwie steht das in diesen Regelungen mit drinne und es ist nicht klar, das ist aktuell tatsächlich etwas, ob das Präsidentenamt eine Position of Honor ist. Das müssen die nachträglich nochmal festlegen.
Ja, aber was festgelegt ist, die haben eben im Verfassungssatz oder in einem Zusatz, das die Demokraten für die Verfassung jetzt am Montag präsentiert haben, wird ihm vorgeworfen, dass er zur Gewalt gegen die Regierung der Vereinigten Staaten aufgerufen hätte und dass dieser Aufstand rebellionsähnlich gewesen sei, weil es handelt sich ja hier wirklich um einen historischen Fall. Also ich bin ja kein großer Fan von irgendwelchen Vergleichen, weil die immer relativieren. Oftmals in Deutschland wurde gesagt, der Sturm auf den Reichstag von den Corona-Trotteln sei damit zu vergleichen gewesen. Absolut nicht. Das ist absolut nicht zu vergleichen. So, weil es ging da im Kapitol um die Bestätigung des Präsidenten Joe Biden. So, am 6. Januar wurde Joe Bidens Wahl bestätigt. So, das ist, so höher geht es kaum. Und das sollte unterbunden werden. So, Donald Trump hat es geschafft, durch Twitter und andere und Reden und Mittelsmänner dazu aufzurufen, dass ein Mob von gewaltbereiten Vollidioten versucht hat, eine in ihren Köpfen illegale Wahlbestätigung zu verhindern. Das musst du dir ausdenken. Und das ist etwas, wo sich Donald Trump mit noch so viel Reden nicht aus der Verantwortung sprechen kann. Das war sein kompletter Wahlkampf. Sein kompletter Wahlkampf. von vorne bis hinten beruhte darauf, dass er von Anfang an gesagt hat, dass diese Wahl manipuliert werden wird, dass wir mit Covid Briefwahlen haben, die illegal sind, dass Stimmen auftauchen, dass Dinge hin und her geschoben werden, dass Container dazu gezaubert werden mit Stimmen für Joe Biden. Ich hab Covid. Entschuldigung. Du kannst dich als Donald Trump nicht aus der Verantwortung ziehen. Du hast monatelang vorbereitet, dass die am 6. Januar versuchen, diese Wahlbestätigung zu unterbinden. Das wurde jetzt zumindest versucht. Wir können froh sein, dass es nicht funktioniert hat. So traurig sich das anhört, aber wir können auch froh sein, dass es nur, in Anführungsstrichen, nur zu 5 Todesfällen gekommen ist. Weil solche Protestaktionen in Amerika eine komplett andere Dynamik entwickeln. Da ist ein viel größeres Gewaltenpotenzial, weil die Trottel da bewaffnet sind. Ja. So, wenn eine Gruppe von reichstreuen Nazis den Reichstag stürmen möchte, dann hast du da im schlimmsten Fall jemanden mit einer Fahne rumlaufen. So, und in Amerika musst du davon ausgehen, dass von den 300, 280 bewaffnet sind. Oh, das ist die Situation, mit der sie konfrontiert sind. Und ich habe, als ich das im Stream behandelt habe, oftmals sehr, sehr für mich schwierige Dinge lesen müssen, weil ich glaube, das machen die nicht bewusst oder das machen die nicht böswillig, aber es wurde dann gesagt, so, ja, aber warum, wo ist denn da das Militär? Wo sind denn da die krassen Babos? Wo sind die Leute mit den automatischen Briss. So, und ich denke mir, das wäre nicht gut ausgegangen, Jungs. So, wenn du da die National Guard gehabt hättest und wenn der erste den ersten Schuss abfeuert, dann entwickelt sich da ein Schneeball, der dann nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann wären wir da nicht nur mit 5 Toten rausgekommen, ne? Mhm. Und das wäre auch nichts gewesen, dass das gut gewesen wäre. So, ich kann nur hoffen, dass dieses Amtsenthebungsverfahren durchgeht. Ich kann nur hoffen, dass Donald Trump verwehrt wird, jemals wieder in irgendeiner Form politisch aufzutreten. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die US-Demokraten das diesmal schaffen und dass die Republikaner aufhören, diesem Trottel hinterher zu rennen.
Ja, es ist... Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist natürlich eine sehr angespannte Situation und es sind auch schon wieder bestätigte Demonstrationen von der QAnon-Basis der Trump-Supporter angedacht, beispielsweise am 17., 18., 19. und dann auch am 20. 17 natürlich für die Q-Leute immer noch mal ein bisschen besonderer. Aber das kann auch schlimmer werden, ne? Also ich würde mir, ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, es wird noch ein wenig schlimmer.
Mit den Protesten oder was?
Mit den Protesten und den Gewaltexzessen dazu, weil es unter Umständen jetzt so sein könnte, dass die niedergeschlagen werden. Das, was du gerade gesagt hast, ist eventuell die Konsequenz, nämlich dass sie jetzt sagen, sie lassen sich nicht mehr auf der Nase herumtreten und jetzt schlagen sie zurück mit Gewalt. Also die Militärs, die Polizisten, die vielleicht die Nationalgarde, who knows, mal sehen. Jesus Christ.
Ja. Also aktuell geht man wohl davon aus, dass diese Amtsenthebung durchaus erfolgreich sein könnte, weil man mit voranschreitender Zeit davon ausgeht, dass man innerhalb der Republikaner nicht mehr dieses, okay, wir könnten zukünftig Trump-Wähler verlieren, so, das muss man ja auch einfach sagen. So, Trump hat innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika einen heftigen Zustimmungskreis. Also viele Amerikaner stehen stramm hinter Donald Trump. Das ist so. Das muss man nicht verstehen als Westeuropäer. Ich glaube, das kann man auch nicht verstehen. Aber Trump hat insane viele Supporter und die möchte man als Republikaner natürlich nicht verärgern. Und deswegen war dieses erste Impeachment auch nicht mit dieser 67 Senatoren-Mehrheit erfolgreich oder war auch nicht erfolgreich. Was die jetzt allerdings machen können, ist, falls die genug republikanische Stimmen für eine Verurteilung von Trump haben, können sie direkt im Anschluss an das Impeachment darüber abstimmen, Trump zumindest zukünftige Kandidaturen zu verbieten. Das ist etwas, das die machen können und das derzeit wohl als realistischster Ausgang gehandelt wird. Also, dass diese Amtsenthebung, die ja dann doch nur symbolisch wäre, zwar viele schöne finanzielle Konsequenzen für Trump hätte, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, der Mann hat ausgesorgt, was den Sektor angeht. Da werden ihn die $219,000 im Jahr auch nicht mehr wirklich jucken. Ich glaube, zumindest meine Vermutung. Und wichtig ist es nur, dass diese nie mehr Donald Trump Direktive durchgezogen wird, weil davon halte ich echt sehr, sehr viel. So, Donald Trump war ein böser Traum.
Weißt du, ich kann mich noch genau daran erinnern. Er hat es ja auch geschafft. Er hat es in einer Präsidentschafts-, in einer Zeit, in einer Amtszeit hat er es geschafft, sich selbst abzusägen, das Haus abzusägen und alles an Mehrheiten der Republikaner im Kongress und alles mögliche einfach wegzumachen. Er hat es einfach alles verspielt und das hat er sehr clever gemacht und vielleicht ist das so ein Inside-Job mäßig, weil er immer wieder gesagt hat, wie sinnlos es ist zu wählen. Dieser Mann hat sich so sehr selbst ins eigene Fleisch geschnitten und versteht es wahrscheinlich gar nicht, weil er immer wieder vor der Kamera stand und gesagt hat, wie sinnlos Wahlen sind. Mhm. Und boy, oh boy, die Leute haben sie einfach nicht mehr gewählt, weil der Präsident gesagt hat, ja, okay. Ja. Gut.
Weil geht wählen Geschichte, wir hatten ja historische Wahlergebnisse. Also von der Wahlbeteiligung, das war ja wirklich ein absoluter Rekord in Amerika und auf diesem Planeten. Ich glaube, noch nie haben so viele Menschen demokratisch eine Stimme abgegeben. Aber die komplette hier ist alles korrupt. Ich bin der Einzige, der da irgendwas gegen tun kann. Geschichte, da hast du natürlich vollkommen recht. So, das hat Trump schon echt. Ich beschissen hinbekommen, Alter.
Nicht gut gemacht, ja. Vielleicht kannst du dir das separat mal durchlesen, wenn du Zeit hast. Ich habe einen sehr guten Artikel von der New York Times gesehen, der hier. Und den empfehle ich dir jetzt einfach, weil der ist, das sind, also den kannst du auch abspielen, so, da gibt es so eine Audiospur, der ist 31 Minuten Vorlesezeit. Der ist fast unheimlich schön und unheimlich umfangreich zusammen, wie dieses ganze Szenario sich so jetzt entfaltet hat und wo Donald Trump vor Faschismus stand und so weiter. Lies dir den mal durch oder lass ihn den anhören. Mega krass.
Mega krass.
Mega krass. Ich werde den auch mal, den Artikel von der New York Times werde ich auch mal in die Beschreibung des Podcasts packen, falls die Leute das hören wollen.
Ja, mach das mal. Wir sollten abschließen mit einem seichteren Thema, mit einem sehr seichten Thema aus persönlichem Interesse. Und zwar möchte ich über den Disput mit Tanzverbot sprechen. Immer wenn große Leute, wenn große Influencer Beef haben, dann treten wir drauf rum. Jetzt hattest du Beef. Was ist da passiert?
Also ich weiß nicht, ob ich wirklich Beef hatte. Also ich habe folgendes Szenario. Ich erkläre das mal ganz kurz. Wir hatten folgendes Szenario. Ich habe ein Video. Ich habe ja Reaction. Ich habe ja genauso ein Konzept von eines YouTube-Kanals wie du. Den betreue ich nicht wirklich, aber da werden halt Reactions hochgeladen, ne? Wenn ich im Stream irgendwas durchreagiere oder mir angucke. Und in diesem Fall ging es um ein Tanzverbot-Video, das ein Zusammenschnitt war seines Silvester-Streams mit Fräulein Freitag. Und in diesem Video habe ich mich halt zumindest negativ oder negativer mit einer Cringe-Haltung zu diesem Video positioniert und habe auch mehrmals gesagt, dass ich nicht weiß, wieso ich das Video gucke. Und Tanzverbot hat sich zu Recht darüber aufgeregt, dass es halt beschissen ist. Warum lade ich ein Video hoch, wenn ich es selber scheiße finde auf meinem YouTube-Kanal? Und das Ganze ist dann halt ein bisschen wütender geworden. Ich glaube, du kannst dir schon ungefähr vorstellen, dass er durchaus mal ein bisschen tilt werden kann. Und wir haben uns dann in den Discord gesetzt und ich habe gesagt, habe mir das angehört und stimme ihm zu. Also ich habe das Video ist auch schon nicht mehr da. Da ging es um eine Reaction, das hätte nicht hochgeladen werden sollen. So, da habe ich aber auch selber einfach die Verantwortung übernommen, habe gesagt, dass da mehr aufgepaust werden muss, dass ich sowas nicht hochlade, wenn ich schon sage, dass es eigentlich nicht worth ist zu gucken und mich dann eher abfällig darüber äußere, dass ich es gucke, was halt keinen Sinn macht. Und das haben wir dann besprochen und dann war es einigermaßen, also das war am Anfang ein bisschen wilder, aber ich glaube, das lief gut. Also ich hatte den Eindruck, dass es ein konstruktives Gespräch war. Ich glaube, bei ihm auf dem YouTube-Kanal gibt's das auch als Auszug oder als Schnitt oder so.
Ja, scheiße. Ja, ich dachte, ihr habt euch die Köpfe eingehauen, aber gut, dann das mit dem YouTube-Kanal, da habe ich die Erfahrung musste ich selber machen, weil ich hatte da, also ich habe ja auch immer so ein bisschen versucht, so die Verantwortung von mir wegzuschieben und zu sagen, so ich kümmere mich halt nicht um den Account, so der ist mir im Endeffekt scheißegal. So, das Geld, was dadurch erwirtschaftet wird, das geht halt sofort in die Cutter und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe da zwei Studenten, die können sich da ein bisschen was dazu verdienen mit und mir bringt es ein bisschen YouTube-Aufmerksamkeit, aber ansonsten interessiert mich das eigentlich gar nicht. Kannst du so einfach nicht machen, weil du immer wieder konfrontiert wirst mit Dingen, die da hochgeladen werden. Und da musst du dich eben fragen, du musst dich dann irgendwann selber fragen, okay, das, was da hochgeladen wird, geht dann schon in der öffentlichen Wahrnehmung so mit dem Stempel, die Person hat sich bewusst dazu entschlossen, genau das jetzt da hochzuladen. Und egal ob das der Fall ist oder nicht, aber du musst dich damit abfinden, dass die Leute das zu Recht so wahrnehmen. Sender-Rezeptor-Konzept, weißt du?
Ja, ja, genau.
Und seitdem, seit ein paar Monaten, habe ich da eine ganz galante Lösung gefunden. Und zwar, indem ich ausschließlich Aufnahmen mache. Also wenn ich der Meinung bin, das Video könnte gut sein für YouTube, mache ich eine OBS-Aufnahme, lade das danach bei ins Internet und schicke das meinen Cuttern. So, dann haben die direkt eine geschnittene Rohdatei, die sie nur noch aufarbeiten müssen und müssen sich keinen Kopf mehr darum machen, was denn jetzt aus diesem ganzen Shit da auf YouTube soll.
Ja, ich habe meine Lösung aktuell ist halt immer noch ein bisschen dafür zu sorgen, ich nehme manuell Zeitstempel auf. Das heißt, ich steuere sozusagen in den VODs und sage, wann was aufgenommen werden soll. Und dann schließe ich das so ein bisschen ab und versuche das ein bisschen zu filtern. In dem Fall schaue ich dann einfach, dass das ein bisschen besser funktioniert als jetzt, damit das nicht nochmal passiert. Aber nein, ich glaube nicht, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen haben. Ich habe in letzter Zeit den unvermittelbaren Eindruck, dass es ein bisschen, dass das Internet wieder so ein bisschen toxischer geworden ist, weißt du? Also dass es einfach allgemein so ein bisschen toxischer geworden ist.
Ach,
Umgang mit Meinung. Ja, ich weiß nicht, das ist natürlich wieder was sehr Subjektives, aber ich habe gerade da gemerkt, dass Leute immer mal wieder Probleme haben, das Wort Meinungsfreiheit richtig zu setzen, weil wenn ich den Leuten sage, dass es beispielsweise irrelevant ist, was sie sagen und dafür muss ich ihnen nicht die Aufmerksamkeit checken, wenn sie irgendwas doof finden, was ich mache, dann kommen die immer mit dem Wort Meinungsfreiheit. Aber viele Leute verstehen halt nicht, dass Meinungsfreiheit überhaupt nichts damit zu tun hat, dass du bei einem Streamer nicht gebannt wirst oder dass du sagen kannst, was du denkst und Leute durchbeleidigst, sondern dass der Staat dich nicht verfolgt, ja. Also das ist der Grund, warum Meinungsfreiheit so relevant ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du ungefiltert deine Scheiße ins Internet blabbern kannst und dann niemand sagt, ey, das ist Blödsinn, was du sagst, ne?
Also ja, dieses meine Meinungsgeschichte, das funktioniert in Amerika halt so. Aber in Amerika funktioniert das auch in beide Richtungen. So Meinungsfreiheit per Definition steht im Grundgesetz, um zu verhindern, dass der Staat dich für systemkritische Aussagen verfolgen kann. Ja, genau. Also Fundament einer Demokratie ist, dass Dinge, die kritikwürdig sind, auch offen kritisiert werden können. Und das wird oftmals von Systemkritikern natürlich missbraucht, wo ich mir auch wünschen würde, okay, da sollte härter durchgegriffen werden, aber wenn du da den kleinen Finger reichst, wird die Hand genommen, so einfach ist das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sowas wie eine Meinungsfreiheit und eine Pressefreiheit haben. Die Leute sollen schon ihren Scheiß irgendwo in die Öffentlichkeit rausknallen und sollten dafür nicht verbuchtet werden oder weggesperrt oder verfolgt halt, ja, oder zensiert oder sonst irgendwas. Das hat aber per se absolut überhaupt gar nichts mit den Plattformbetreibern zu tun. Also nur weil du vor dem Staat in Deutschland das Recht hast, das System zu kritisieren, heißt das noch lange, mit Falschinformationen teilweise, heißt das noch lange nicht, dass eine Plattform wie YouTube oder Twitch oder eben auch der Streamer Stay sagen kann, ey, bei mir aber nicht. Weil das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. So, du bist nicht der deutsche Staat. So, du, und das ist auch keine strafrechtliche Verfolgung, die du da tust, wenn du jemanden permanent bannst. Und genauso wie zu einer, da gibt's ja noch diese gesellschaftliche Definition der Meinungsfreiheit. So, Meinungsfreiheit bedeutet, du musst meine Meinung aushalten. So, das, da gibt's ja in der Philosophie mehrere Konzepte, die mit Meinungsfreiheit sich beschäftigen, und da ist es eben auch oberste Direktive, dass zu einer Meinungsfreiheit gehört, dass ich dumme Scheiße betitel. Also, wenn mir jemand sagt, ey, mit Corona leben die Menschen länger, dann darf er das sagen, aber dann darf ich ihm auch sagen, dass das halt völliger Unsinn ist. Und das hat nichts mit Einschränkung der Meinungsfreiheit oder sonst irgendwas zu tun. Gar nichts.
Ja. Das war noch der letzte Punkt. Seicht. Es war tatsächlich sehr seicht. Es wurde niemand hat sich die Köpfe eingehauen und war alles gut. Ja, ich muss jetzt auch, ich muss jetzt auch leider schon wieder los, ne? Aus unerklärlichen Gründen haben wir heute beide verschlafen.
Nee, ich war unterwegs. Ich war lange unterwegs. Aber es liegt, ich hatte auch diese Podcast-Aufnahme gehört. Zum ersten Mal nicht auf dem Schirm.
Ich habe überall Zettel in meiner Wohnung draufsteht, Dienstag Podcast.
Ja, ich weiß, dass Dienstags Podcast, ich wusste nur nicht, dass heute Dienstag ist.
Ja gut, das ist natürlich ein Problem dann. Das ist natürlich dann ein Problem, das ist schwierig. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem habt eine schöne Woche da draußen. Die Folge Alman Arabica, das ist glaube ich die 127. Folge Alman Arabica jetzt. Mein Gott. So langsam sollte auch die Cold Turkey Situation mit dem Weihnachtskalender so ein bisschen runtergekommen sein.
Ja.
Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Lasst euch nicht ärgern und wir hören uns wieder nächste Woche. Und Karl ist dann auch wieder früher da. Das merkt ihr zwar nicht, aber dann ist das Gespräch zumindest vielleicht ein bisschen länger. Lol.
Das G steht für gönnen und das W für Wiedersehen, Digga. Tschüss, Digga.